Du willst in deinem Job etwas bewirken?
Bei der Autobahn GmbH findest du deinen Weg und gestaltest mit uns die Mobilität von morgen. Wirke mit bei den herausforderndsten Bauprojekten oder steuere den Verkehr mit modernster Technik. Lust auf mehr? Besuche uns unter www.kommtzurautobahn.de.
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Prototyp, dem Karriere-Podcast von Ingenieur.de und VDI-Nachrichten. Mein Name ist Wolfgang Schmitz. Die Selbstbewussten, die haben es gut. Sie feiern Erfolge, Niederlagen perlen an ihnen ab. Die mit dem schwachen Selbstwertgefühl hingegen können da nur resigniert zuschauen und die Köpfe hängen lassen. Aber ist das alles so einfach? Geht es nicht auch den Erfolgreichen hin und wieder dreckig? Zweifeln sie nicht auch an sich? Und ist es unabänderlich, mit einem schwach ausgeprägten Selbstwert leben zu müssen? Da lässt sich dran drehen, glaubt Stefanie Stahl. Stefanie Stahl ist Psychologin, Psychotherapeutin, Podcasterin und nicht zuletzt erfolgreiche Buchautorin. Ihr Buch »Das Kind in dir muss Heimat finden« ist seit 2016 bis heute Spiegel-Jahresbestseller Nummer 1 im Bereich Sachbuch. Und das ist nicht ihr einziger Bestseller. Sie schreibt auf ihrer Homepage: Ich möchte Menschen ermutigen, sich mit ihrer eigenen Psyche zu beschäftigen. Denn je besser wir uns selbst kennen und verstehen, desto eher können wir unser Leben positiv gestalten. Hallo Frau Stahl, schön, dass wir Sie für den Prototyp gewinnen konnten.
Ja, hallo, danke für die Einladung.
Sie sagten, je besser sich Menschen selbst kennen und verstehen, desto eher können wir unser Leben positiv gestalten. Wenn ich jetzt von mir selbst ausgehe, würde ich sagen, ich bin okay, aber ich bin es nicht immer. Ich hadere auch zuweilen mit mir selbst. Reicht dieser Glaubenssatz als Basis, um ein erfülltes Leben zu führen?
Was heißt erfülltes Leben zu führen? Das muss ja auch definiert werden. Und es geht ja auch nicht nur darum, dass man persönlich ein erfülltes Leben führt, sondern in meinen Büchern geht es mir auch darum, dass man sich als Mensch möglichst anständig verhält, also gegenüber anderen Menschen, weil ich bin der tiefen Überzeugung, dass alles Unglück dieser Welt letztlich seinen Ursprung hat in einem Mangel an Selbstreflexion. Ich nenne Ihnen ein ganz einfaches Beispiel, um mal diese These zu erklären. Nehmen wir mal an, Sie haben als Kind viel Elend erfahren. Ihre Eltern waren vielleicht nicht besonders verständnisvoll, weil sie schon eigene Eltern hatten, die nicht so ein gutes Händchen hatten für die Kindererziehung. Und so wird das dann ja oft weitergereicht durch Generationen. Und nun haben Sie als Kind Elend erfahren und viel Ohnmacht erfahren. Und das kann natürlich dazu führen, dass Sie ein ganz, ganz starkes, unbewusstes Motiv entwickeln in sich, sich nie wieder so ohnmächtig zu fühlen wie in Ihrer Kindheit. Und entwickeln zum Beispiel ein sehr hohes Machtmotiv und ein sehr starkes Ellenbogenprinzip. Und als Erwachsener haben Sie ja ganz andere Möglichkeiten als Kind. Und nun kommen Sie ins Berufsleben und vielleicht gerade, weil Sie so ein hohes Machtmotiv haben und so starke Ellenbogen, gelangen Sie in eine Chefetage. Und treffen dort Entscheidungen, die häufig nicht so toll sind für Ihre Untergebenen, für Ihre Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen. Sie treffen vielleicht Entscheidungen für die Firma, die nicht so toll sind für unsere Umwelt. Und andere Wirkmechanismen, die wir hier in der Welt so haben. Das heißt, weil Sie persönlich sich selbst nicht reflektieren, sondern einfach unbewusst in der Matrix Ihrer Kindheit gefangen sind und deswegen wie ferngesteuert eigentlich nur Ihre alten Schmerzen, die Sie als Kind empfunden haben, irgendwie abwehren wollen, fügen Sie, ohne dass es Ihnen wirklich bewusst ist oder halbbewusst oder es ist Ihnen einfach völlig egal, weil Sie sagen, es ist mir egal, ich kümmere mich nur noch um mich, der Umgebung, in der Sie leben, sehr viel Leid zu. Und deswegen sage ich eben auch, dass es so wichtig ist, sich selbst zu reflektieren, weil es geht ja mit Verlaub nicht nur um mein kleines bisschen Leben, sondern es geht ja auch um unsere menschliche Gemeinschaft und um das Miteinander. Und da müssen wir ansetzen. Nehmen wir mal, sagen Sie mir einen Diktator dieser Welt, der nicht aus einer traumatisierten Kindheit kommt, der nicht aus sogar schwerst traumatisierten Kindheiten kommt. Und nehmen wir Putin als bestes Beispiel. Putin ist ein Mensch, der ist komplett abseits von seinen Gefühlen. Also der ist völlig abgespalten von seinen Gefühlen. Das war ein verwahrlostes Straßenkind, ja. Schwer vernachlässigt, wahrscheinlich misshandelt. Und aus solchen Führungsgestalten besteht unsere ganze Weltgeschichte und wir müssen diese Kreisläufe unterbrechen. Warum das so ist, warum die Kindheit so einen starken Einfluss hat, liegt an ganz einfachen biologischen Mechanismen, weil unser Gehirn, wenn wir auf die Welt kommen, ist vollkommen unfertig und alles verknüpft sich in den ersten Lebensjahren. Und zwar verknüpft es sich entsprechend der Erfahrungen, die wir eben auch da draußen in der Welt machen. Was ja auch erstmal sinnvoll ist und gut gedacht sozusagen von der Evolution, weil ein Gehirn muss anpassungsfähig sein. Also ein Gehirn, was irgendwo am Nordpol aufwächst, muss sich ein bisschen anders entwickeln als ein Gehirn, was in Kapstadt geboren ist. Ja, also wir brauchen eine gewisse Anpassungsfähigkeit. Aber die hat eben auch den Nachteil, wenn die Lebensumstände da draußen sehr schwierig sind, passt sich das Gehirn eben auch auf eine Art und Weise an, die eben sich bündelt in diesen Erfahrungen, die ich Ihnen eben beispielhaft aufgemacht habe. An diesem einen Beispiel gibt es natürlich Millionen anderer Beispiele, sehr viel Varianz. Es prägt sich in diesen Menschen ein, ich bin ohnmächtig, ich bin dem Leben ausgeliefert, weil er halt diese schreckliche Kindheit hatte. Und dadurch entstehen natürlich Selbstschutzmechanismen. Kein Mensch kann es aushalten, psychisch und auch körperlich einfach nur dem Leben ausgeliefert zu sein. Und so entwickelt er eben dieses hohe Machtmotiv. Und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, hier hören ja sehr viele Ingenieure und Ingenieurinnen zu. Das kann man auch ganz gut in dieser Sprache sehen, also oder in dieser Sprache darstellen, dass man sagt, man muss mal gucken, wo ist der eigene Programmierschaden. Weil damit ist auch ein Software-Schaden und zum Teil gibt es da auch Hardware-Schäden, also im Gehirn. Das sind nicht nur, ist nicht nur, also Software ist auch zum Teil Hardware im Gehirn, die nicht gut konfiguriert ist. Den muss ich erkennen, um zu verstehen, durch welche Brille ich die Welt da draußen wahrnehme.
Gut, es ist aber so, dass nicht jeder Machtmensch, ich gehe mal davon aus, dass das Wort Macht nicht immer negativ besetzt ist oder sein muss. Es gibt auch Machtmenschen, die Unternehmen führen. Das sind ja nicht unbedingt Leute, die jetzt meinetwegen traumatisiert sind. Ne?
Nein. Also Macht ist erstmal neutral. Die Macht geht aber Hand in Hand mit Verantwortung. Und dann liegt es eben an mir und wie ich selbst aufgestellt bin, wie ich auch einfach psychisch aufgestellt bin und wie ich auch von meinen Werten, und das hängt ja eng miteinander zusammen, aufgestellt bin, wie ich diese Macht benutze. Ob ich sie sehr positiv einsetze und möglichst zum Wohle ganz vieler oder ob ich sie negativ einsetze. Und das hängt sehr viel davon ab, wie ich persönlich aufgestellt bin und wie ich geprägt worden bin in meiner Kindheit, was mir meine Eltern vermittelt haben, was sie mir vorgelebt haben, welche unbewussten Glaubenssätze ich erworben habe. Natürlich hängt es auch von meinen Genen ab. Also das ist immer eine Mischung von beiden. Aber es hängt sehr viel von meinem Aufwachsen ab, weil, ich wiederhole mich, weil das Gehirn sich erst dann verknüpft wird. Ja, und dann kommen diese ganzen Verknüpfungen zustande und das ist dann wie so eine unbewusste Programmierung, wie so eine unbewusste Software. Und dann muss ich mir die erstmal angucken, um überhaupt zu verstehen, wie ich selbst ticke.
Also ein schwaches, sagen wir, wankelmütiges Selbstwertgefühl kann in verschiedene Richtungen gehen. Also es kann einerseits in diese Machtposition führen, von der Sie eben gesprochen haben. Es kann aber auch so weit gehen, dass man sich selbst für unfähig hält, sich permanent schwach fühlt, sich nicht zutraut oder so. Also Selbstwertgefühl kann in verschiedene Richtungen gehen nochmal. Ne?
Es gibt eigentlich grundsätzlich so ein bisschen zwei Richtungen. Entweder versuche ich, um mein Lebensgefühl, dass ich nicht okay bin, dass ich irgendwie nicht genüge, dass ich irgendwie ein Fehler bin. Und das ist ein Lebensgefühl, was viele Menschen haben, auch wenn es ihnen nicht immer bewusst ist. Entweder versuche ich, das zu kompensieren, indem ich versuche, möglichst alle Erwartungen zu erfüllen und mich sehr anpasse. Das kann ein unglaublicher Antrieb auch sein. Viele Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl neigen zu Perfektionsstreben, gerade weil sie sich unangreifbar machen. Viele Menschen mit einem geringen Selbstwertgefühl neigen auch zu einem ganz großen Erfolgsstreben, um eben dieses innere, dumpfe Geräusch von ich genüge nicht irgendwie zu übertönen mit äußeren Erfolgen. Und dann gibt es eher so die Angepassten, die versuchen es allen recht zu machen. Und es gibt die, die sich auf die autonome Seite schlagen und sagen, pass mal auf, auf gut Deutsch, entschuldigen Sie bitte, ich scheiße auf euch alle. Ich mache jetzt ganz stur mein eigenes Ding. Ich mache mich auch überhaupt nicht so abhängig von irgendjemand anders, dass der überhaupt die Reichweite hätte, mich zu verletzen. Und gucke zu, dass ich mit ganz viel Ellenbogen hier durchmarschiere und mir von keinem die Butter vom Brot nehmen lasse. So, das sind jetzt so ein bisschen zwei Extreme, aber auch die sehr angepassten, auch bei denen gibt es natürlich Konflikte oder die verhalten sich auch nicht immer richtig. Womit ich natürlich nicht sagen will, dass jemand, der mit einem guten Selbstwertgefühl ausgestattet ist, sich immer richtig verhält. Aber die Chancen stehen relativ viel besser, weil er nicht ständig oder sie nicht ständig sich selbst und dem Rest der Welt beweisen muss, dass er doch irgendwie was kann, was drauf hat und weil er sich weniger unterlegen fühlt, weil diese Unterlegenheitsgefühle sind ja letztlich das, was Menschen mit einem nicht so guten Selbstwertgefühl manchmal sehr schwierig machen kann, weil sie immer so eine Überlegenheit in andere Menschen reinprojizieren. Und wenn ich jemand anders als überlegen wahrnehme, dann kann mich das schnell aggressiv machen. Ja, weil Überlegenheitsgefühle machen schwach, die sind irgendwie beschämend, man fühlt sich nicht gut und dann kann es schnell passieren, dass man so denkt, ach, der andere ist doch sowieso ein Idiot oder der hat nichts drauf. Also um wieder mehr auf Augenhöhe zu kommen, dass ich den anderen dann eben abwerte. Also das Beste ist eben, wenn man versucht, möglichst mit seinen Mitmenschen auf Augenhöhe zu sein, weil das der beste Boden ist, um eigentlich fair zu bleiben.
Eine Möglichkeit ist ja, sich selbst zu reflektieren, sein Handeln, sein Denken zu reflektieren. Aber wie schmal ist da der Grat zwischen der Reflexion und überkritischer Selbstanalyse? Also wenn ich reflektiere und ich habe wenig Selbstvertrauen, komme ich da schnell zu dem Schluss, ich kann nicht, ich bin nicht, ich reflektiere jetzt und vergleiche mich mit anderen. Wie komme ich aus dieser Spirale raus?
Das ist keine Selbstreflexion, das ist Selbstkritik. Und Selbstkritik, das haben ja ganz viele Menschen, gerade die eben sich nicht so genügend fühlen, dass sie ständig auf sich rumhacken, dass sie immer nur nach ihren eigenen Schwächen gucken, dass sie ihre Schwächen viel zu groß wahrnehmen oder eben auch, dass sie in die andere Richtung kompensieren und meinen, sie wären die oder der Größte. Das gibt's ja auch. Ne? Die sogenannten Narzissten, die haben auch kein tolles Selbstwertgefühl, aber die kompensieren das, indem sie gewisse Größenwahnfantasien entwickeln. Die Selbstreflexion ist was anderes. Die Selbstreflexion bedeutet, dass ich versuche, in möglichst ganz guten Kontakt mit meinen Gefühlen zu gehen. Also nehmen wir mal an, eine neue Mitarbeiterin kommt in die Firma und ich beschließe auf Anhieb irgendwie per Bauchgefühl, die ist mir unsympathisch. So, jetzt kann ich das so stehen lassen und denke, die ist einfach unsympathisch und Punkt. Ich kann mich aber auch selbst reflektieren. Das heißt, ich gehe mal in Kontakt mit meinen Gedanken und Gefühlen und frage mich mal, warum finde ich die eigentlich unsympathisch? So, und dann könnte dabei herauskommen, eigentlich bin ich ein bisschen neidisch auf die, weil die hat hier auf Anhieb einen ziemlich guten Job bekommen und die erscheint mir auch sehr kompetent. Und die bedroht mich eigentlich ein bisschen in meiner Position und die bedroht mich eigentlich auch in meinem Selbstwertgefühl. Und daher kommt dieses ungute Gefühl. Und wenn ich das aber reflektiere, dann und nur dann habe ich die Chance, mal zu überlegen, ist das eigentlich fair, was ich hier mache? Ist das wieder mein alter Film, den ich am Laufen habe von früher? Ich werde nicht genügend gesehen, ich bin irgendwie unterlegen. Ist das wirklich fair und ist es überhaupt angebracht? Ist es wirklich angebracht oder stecke ich wieder in meinem alten Film fest? Und dafür kann man einfach mal im Kopf, also wirklich jetzt vom Verstand her, mal einen Schritt zur Seite treten, mal wirklich analytisch drauf gucken vom Verstand her. Und dann kann man, wenn man schon vorher so ein bisschen über sich nachgedacht hat und vielleicht sein eigenes Programm schon ganz gut kennt, dann kann man vielleicht günstigerweise zu dem Ergebnis kommen, nee, ich bin gerade wieder in mein altes, unterlegenes Ich reingerutscht, aber tatsächlich entspricht das nicht der Realität. Ich habe hier eine sehr gute Position, ich bin sehr kompetent, ich habe sehr viel geleistet und die neue Kollegin ist keine Bedrohung. Das war jetzt wieder so ein altes Ding, was mich gerade aus meiner Kindheit erwischt hat. Und dann löst man diesen Film innerlich auf und dann kann man mit der gut zusammenarbeiten und sich sogar gut mit der verstehen. Löse ich diesen Film nicht auf, könnte das schon die erste Grundlage für Mobbing oder halt einfach ein schlechtes Team sein, weil die meisten Teamprobleme, die resultieren ja nicht aus irgendwelchen sachlichen Problemen, sondern die resultieren aus einem Mangel an Kommunikation und dass da ganz viele Menschen zusammentreffen, die halt natürlich auch alle ihre Kindheitsprägung mitbringen, die oft unbewusst sind und aus diesen alten Prägungen unbewusst heraus agieren und reagieren. Und das ist ja zum Beispiel ein sehr gutes Beispiel, wenn man sich selber reflektiert, kann man solche Prozesse auch innerlich intern verändern und sich gut intern regulieren und sich entsprechend eben dann auch, ich sag mal, richtiger verhalten.
Die Autobahn GmbH des Bundes bietet in allen Regionen Ingenieurkarrieren in verschiedensten Fachgebieten, von Brückenbau bis Umweltschutz. Bei uns erwarten dich die spannendsten Projekte, ein attraktives Gehalt und eine Work-Life-Balance, die so nur wenige bieten. Komm ins Team und verwirkliche mit uns eine nutzerfreundlichere und nachhaltigere Autobahn. www.kommzurautobahn.de.
Jetzt kommen ja in Führungsetagen oft Menschen, die so sind, wie Sie gerade beschrieben haben, die womöglich Neid empfinden und so weiter. Wird das bewusst gefördert von Unternehmen, von Arbeitgebern, dass die in der Regel Leute an die Macht bringen, die machtbewusst sind, wie Sie eben erzählt haben?
Das vermag ich nicht zu beurteilen. Ich denke einfach, nach oben kommen halt Menschen, die ja auch nicht zwangsläufig eine gute Kompetenz haben, aber eben auch, kommen ja auch oft sehr kompetente Menschen an die Macht und auch Menschen, die das eben darzustellen wissen, also die sich eben nach außen präsentieren können. Und das sind zum Teil Menschen, ich sag mal ganz platt, die völlig in Ordnung sind, aber es sind natürlich auch Menschen dabei, die ein, ich sag mal, übertriebenes Macht- und Ehrgeizstreben haben, und die eben nicht so reflektiert sind, die zwar so gehandelt haben in der Firma, dass sie eine gute Aufstiegschance haben, aber an sich keine reflektierten Menschen sind. Und da sind wir wieder bei dem Thema, womit ich eben eingestiegen bin, die eben dann auch ihre Macht missbrauchen können. Und zwar einfach auch aus einem fundamentalen Reflexionsmangel heraus.
Jetzt heißt es oft, ich weiß nicht, ob Sie auch diese Erfahrungen machen oder gemacht haben, dass Frauen eher dazu neigen, sich zum Beispiel in Vorstellungsgesprächen kritischer zu sehen als Männer. Dass die eher sagen, ja, da bin ich gut, aber da habe ich meine kleinen Schwächen. Und das wird dann oft negativ ausgelegt, sagt man, habe ich gehört, gelesen. Wie sehen Sie das? Ist das stimmig oder nicht?
Also ich muss Ihnen dazu sagen, ich bin keine Betriebspsychologin. Das ist nicht mein genuines Feld. Also jetzt Firmenpsychologie, Vorstellungsgespräche, Personalentscheidungen. Insofern kann ich Ihnen dazu nur aus meiner psychotherapeutischen Sicht sagen, dass tatsächlich Frauen mehr oft zu Selbstzweifeln neigen oder sich einfach mehr auch damit auseinandersetzen. Ihnen die Zweifel deswegen auch bewusster sind, während Männer die öfter beiseite schieben und einfach irgendwie machen. Und manche Selbstzweifel nicht so laut spüren oder die einfach kompensieren und irgendwie drüber hinweg handeln. Zudem scheint es tatsächlich so zu sein, darauf deutet einiges hin, dass Männer durch ihr Testosteron per se irgendwie mit weniger Selbstzweifeln ausgestattet sind. Und auch per se nicht so sehr geneigt sind, sich und ihr Tun da ständig zu hinterfragen. Das hat positive und kritische Seiten beides.
Ist ein hoher oder ein starker Selbstwert die Voraussetzung, um erfolgreich zu sein?
Nein, das ist es nicht. Wie gesagt, sehr viele sehr erfolgreiche Menschen leiden eher unter Selbstwert. Unter einem gewissen Selbstwertmangel und haben deswegen diesen extrem hohen Antrieb, ganz weit zu kommen und ganz groß zu werden. Und dagegen ist per se nichts einzuwenden. Es gibt zwei Abers. Das eine Aber ist, dass auch die sehr erfolgreichen Menschen oft nicht kuriert sind von ihren Selbstzweifeln. Dann kommen wir zu diesem in letzter Zeit viel besprochenen Imposter-Syndrom, das heißt das Hochstapler-Syndrom. Man hat es ungeheuer weit gebracht und man ist tatsächlich auch sehr talentiert und sehr fleißig. Und trotzdem, weil man diese innere Stimme hat, diese alte Kinderstimme, in dem Zusammenhang sprechen wir in der Psychologie ja auch vom inneren Kind. Das innere Kind ist eine Metapher für all diese Prägungen, von denen ich Ihnen eben erzählt habe, die eben in der Kindheit entstehen, im Guten wie im Schlechten. Natürlich haben wir auch gute Kindheitsprägungen. Und dieses innere Kind ist immer noch nicht überzeugt und dann ist man schon Weltstar. Und das heißt, die leiden dann trotzdem unter Panikattacken, Depressionen oder permanenten Selbstzweifeln. Davon kennt man ja auch viele Beispiele in Biografien von hoch erfolgreichen Menschen. Das ist das eine. Aber, und das andere aber ist, das habe ich eben schon hinreichend ausgeführt, ist immer die Frage, wie gehe ich mit meinem Erfolg um? Wie gehe ich mit meiner Macht um? Also handle ich auch im Sinne der Gemeinschaft oder ist mein ganzes Streben und meine Motivation eigentlich nur darauf ausgerichtet, mich selbst möglichst unverletzbar zu machen und mich selbst möglichst weit nach vorne zu bringen.
Und ich gehe davon aus, dass man im Leben auch irgendwann verletzt wird oder verletzbar wird. Also man kann auch so viel Erfolg haben, irgendwann stößt man womöglich an eine Decke, oder? Also dass man dann entsprechend...
Die Verletzbarkeit macht uns Menschen aus. Und die Verletzbarkeit, und die betrifft jeden von uns, weil jeder von uns wird sich damit auseinandersetzen müssen, allein, dass er einfach nicht ewig lebt. Wir sind alle sterblich. Das ist ja die krasseste Verletzbarkeit und der krasseste Kontrollverlust, mit dem wir Menschen irgendwie umzugehen haben. Also die Verletzbarkeit in jeder Hinsicht macht uns Menschen aus und schafft aber auch Verbindung. Das heißt, wenn ich einen ganz guten Kontakt zu meinen Gefühlen habe, und damit meine ich eben zu allen Gefühlen, auch zu Gefühlen von, jetzt fühle ich mich traurig, hier fühle ich mich mal ohnmächtig, hier fühle ich mich hilflos und überfordert, dann und nur dann habe ich auch die Möglichkeit, andere Menschen gut zu verstehen, denen das ja ähnlich geht. Also die Möglichkeit zur Empathie, zum Mitgefühl, weil wenn ich selbst einen ganz schlechten Kontakt zu meinen Gefühlen habe, und das haben sehr verletzbare Kinder oder sehr verletzte Kinder, die später erwachsen sind, die spüren sich nicht mehr. Ich sage mal den Putin. Ich denke, dass der Putin also eine emotionale Amplitude hat, die also extrem flach ist. Also ich denke, viele Gefühle kann er überhaupt nicht spüren. Und das führt natürlich zu einem ungeheuren Empathiemangel. Also das ist jetzt ein ganz krasser Fall. Aber auch andere Menschen, die ganz normal im Leben rumlaufen und die einen sehr, sehr schlechten Kontakt zu ihren Gefühlen haben, haben häufig Schwierigkeiten, sich in andere Menschen einzufühlen. Und das macht es natürlich auch schwer, Mitgefühl zu empfinden. Und Mitgefühl ist ja im Grunde genommen die Essenz jeglicher menschlichen Verbindung. Ja, wenn wir nicht in der Lage sind, mitzufühlen und nicht zum Mitgefühl in der Lage sind, dann ist doch klar, was hier in der Welt passiert und eigentlich auch immer passiert ist. Ja, also die ganze Weltgeschichte ist ja geprägt von einem Mangel an Mitgefühl. Mhm. Natürlich gibt es auch viele, immer wieder die anderen Beispiele, immer wieder die positiven Bewegungen gibt es auch. Es ist ein permanentes Nebeneinander. Und deswegen ist es eben auch wichtig, sich mit seinen Gefühlen zu verbinden und auch zuzulassen, dass man verletzbar ist, weil nur das macht einen menschlich.
Ich habe mich vor kurzem mit einer befreundeten Personalberaterin unterhalten und die meinte, zu ihr kommen viele Führungskräfte, die immer noch hinter dieser dahinterherlaufen, möglichst ein dickes Auto zu fahren, ein schönes Haus zu haben, arbeiten 14 Stunden am Tag, aber sie leiden darunter, aber sie können nicht zurückschalten. Die brauchen das für ihren Selbstwert. Das kommt jetzt von mir, der letzte Satz. Begegnen Ihnen auch solche Leute?
Natürlich, überall. Und das ist auch ein sehr gutes Beispiel. Das sind einfach Menschen, die sozusagen den falschen Werten hinterherrennen und aber letztlich nicht wirklich glücklich sind. Ja, weil sie zum Beispiel eine Beziehung haben, die gar nicht wirklich erfüllt ist, weil sie so viel Nähe gar nicht zulassen können, weil sie zu wenig im Kontakt mit ihren eigenen Gefühlen sind, zu wenig im Kontakt mit ihren Ehepartnern sind, die eigentlich ihr Sein ganz viel im Außen verankern, immer im Außen in der materiellen Welt und in dieser materiellen Welt auch ihrem Glück hinterherjagen. Aber letztlich natürlich, weil sie zu wenig in Verbundenheit mit sich selber sind, auch gar nicht den Resonanzboden in sich haben, um wirklich glücklich zu sein. Und ganz oft oder fast immer aus meiner psychotherapeutischen Erfahrung, verbergen sich dahinter ja alte Verletzungen, die irgendwie nicht gespürt werden wollen. Ja, also das sind oft Menschen, die als Kinder die Botschaft erhalten haben, und das war nicht die Absicht von deren Eltern, das war einfach die Überforderung der Eltern, das Unvermögen der Eltern, die Botschaft erhalten haben, so wie du bist, bist du nicht gut genug. Du musst dich uns anpassen, unseren Erwartungen anpassen. Erst dann können wir dich wirklich lieb haben. Die Eltern intendieren sowas nicht in der Regel. Das sind Sachen, die einfach passieren. Und dann wachsen die mit dieser Prägung auf und versuchen da draußen alles richtig zu machen, alle Erwartungen zu erfüllen, das dickste Auto zu fahren, das schönste Haus zu haben, die tollste Frau, sich an Land zu ziehen. Aber sie spüren, dass es sie überhaupt nicht erfüllt, weil sie innerlich nicht erfüllt sind und weil sie innerlich immer vor dieser alten Wunde davonlaufen, dieser Kindheitswunde, der sie sich stellen müssten, um mal ihre eigenen wirklichen Bedürfnisse zu spüren. Was will ich denn wirklich im Leben? Was will ich denn wirklich? Was ist mir denn wirklich wichtig? Wo sind meine Werte?
Wie gehe ich eigentlich mit meinem eigenen Selbst um? Also wenn ich jetzt feststelle, das Selbstwertgefühl ist bei mir im Keller, ich zweifle sehr an mir. Inwieweit kann ich das, ich vermute bei einem Freundes-, bekannten Familienkreis, kann ich damit ganz gut umgehen? Aber kann ich sowas auch am Arbeitsplatz zum Thema machen oder sollte ich das verschweigen?
Also ich würde es vielleicht nicht unbedingt in den Arbeitsplatz hineintragen, weil es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten, diesen angeschlagenen, verletzten Selbstwert zu heilen. Und da würde ich mich auf den Weg machen. Es ist im Grunde genommen, ist es einfach. Vom Prinzip her ist es einfach. Also wir sind psychisch sehr einfach konfiguriert. Unsere Psyche ist nicht besonders kompliziert. Ich rede mal ein bisschen in Ihrer Sprache, ist letztlich eine einfache Mechanik dahinter. Und ich liebe es, in Strukturen zu denken. Und das ist im Grunde irgendwie so meine Lebensaufgabe, immer klarer diese psychischen Strukturen, diese Grundkonfiguration, in der wir funktionieren, zu erkennen und damit auch beschreibbar zu machen. Und dazu gehört es ist wirklich einfach, dass man lernt, die Vergangenheit von der Gegenwart zu unterscheiden. Weil ein angeschlagener Selbstwert hat in 99% der Fälle etwas damit zu tun, wie ich aufgewachsen bin. Wie meine ersten Prägungen sind, durch meine Familie, durch Lehrer und so weiter, welche Erfahrungen ich gemacht habe. Und ich zitiere nochmal dieses Beispiel, das ist dann immer so anschaulich. Meinetwegen, ich hatte Eltern, die waren irgendwie überfordert mit sich selbst, mit dem Leben und so weiter, hatten selber schon schwierige Prägungen. Und ihnen ist es irgendwie nicht gelungen, mir das Gefühl zu vermitteln, so wie ich bin, bin ich gut. Und zwar auch unabhängig von dem, was ich kann oder was ich leiste, sondern einfach, sie lieben mich so, wie ich bin, basta. So. Und dieses Geschenk wurde mir nicht gemacht. Und dadurch habe ich ein Leben lang diese alte Wunde in mir, ich bin nicht gut genug. Ja, das hat sich tief in mir eingeprägt. Dann ist es meine Aufgabe und meine Möglichkeit und meine Chance zu verstehen, hey, das war doch vollkommen willkürlich. Also dieses Gefühl, ich bin nicht gut, sagt doch überhaupt nichts über mich und meinen Wert aus, sondern eigentlich nur etwas darüber, wie ich aufgewachsen bin. Hätten meine Eltern, also wären die nicht so überfordert gewesen, wären die selber psychisch stärker und gesünder gewesen, dann hätten sie mir doch vermittelt, weil das ist der Job nochmal von Eltern, ihren Kindern zu vermitteln, ich habe dich lieb, um es mal ganz einfach zu sagen, und zwar einfach für das, dass du da bist und nicht für das, was du leistest. Das ist der Job von Eltern. Und hätten meine Eltern diesen Job gemacht, dann hätte ich doch heute ein ganz anderes Selbstwertgefühl und wäre doch immer noch dasselbe Kind gewesen.
Aber angenommen, ich bin jetzt erwachsen, ein erwachsener Mann und leide unter einem schwachen Selbstwertgefühl. Ja, genau, dann werde ich doch auch nicht an meine eigenen Glaubenssätze glauben. Die werde ich ja auch in Zweifel ziehen. Wann
ja, natürlich,
weiß ich,
die sind ja negativ.
Aber wann weiß ich dann, wenn ich, dass ich externe Hilfe brauche, dass ich selbst da nicht mehr rauskomme? Was sind da Anzeichen?
Augenblick. Also erstmal ist es ja ganz wichtig, dass Sie verstehen, ich habe zum Beispiel einen Glaubenssatz, ich bin nicht okay oder ich bin unterlegen, minder, was auch immer, zu erkennen, hey, der Glaubenssatz gehört überhaupt nicht zu mir, der gehört eigentlich zu meinen Eltern, das ist die reinste Willkür. Im zweiten Schritt überlege ich mir, was ist eigentlich ein heilsamer, positiv realistischer Glaubenssatz? Denn ich bin der oder die Größte ist auch keine, ist kein guter neuer Glaubenssatz, sondern ich habe schon viel geleistet, ich bin okay. Und sich immer wieder bewusst zu machen, dass man nicht mehr klein ist und die Welt da draußen nicht Mama und Papa ist. Also das ist immer so ganz wichtig, der erste Schritt. Und dafür gebe ich auch in meinen Büchern, in meinen Online-Seminaren und ganz, ganz viele Hilfestellungen, dahin zu kommen. Und wenn man dann aber irgendwann merkt, ich kriege das allein nicht hin, oder auch, wenn man sagt, pass mal auf, wenn ich den Sack da mit dieser Kindheit aufmache, da kommen so viel Schmerzen raus, ne, weil das war richtig schlimm bei mir. Da will ich nicht alleine durchgehen. Dann geht man in Psychotherapie. Aber ganz viele Menschen, ich rede ja immer mit einem Augenzwinkern, sage ich ja immer über meine Bücher, das ist Psychotherapie zum Selbermachen für alle Normalgestörten. Ganz viele Menschen müssen eigentlich nur mal über ein paar Lebenszusammenhänge bei sich nachdenken, ein paar Sachen zu sortieren, wieder in ihrer Sprache ein paar Schrauben nochmal anziehen, ein paar andere vielleicht ganz rausziehen. So, und dann kommen sie klar. Es sind ja nicht alle psychisch krank und brauchen wirklich Psychotherapie. Aber wenn man eben merkt, das Päckchen ist mir zu schwer oder ich trete, obwohl ich hier eigentlich einen guten Leitfaden habe zur Selbsthilfe, trotzdem auf der Stelle, kann man sich natürlich gerne in Psychotherapie begeben.
Okay. Zum Schluss vielleicht nochmal gebündelt, nochmal so 3 bis 5 wichtige Handlungsanweisungen. Wie kann ich mich selbst pushen?
Das Wichtigste ist, gar nicht den Ansatz haben, sich pushen zu müssen, sondern ganz, ganz anders geht der Ansatz. Der geht genau in die andere Richtung. Es geht darum, sich selbst zu akzeptieren. Und sich selbst zu akzeptieren bedeutet, hey, ich bin auf Augenhöhe mit anderen Menschen. Ich bin genauso viel wert wie andere Menschen auch. Ich darf auch Schwächen und Fehler haben. Das haben andere Menschen auch. Und ich darf auch meine Gefühle fühlen. Also, dass man zu sich findet. Und je mehr man zu sich findet und je besser man auch in Kontakt mit seinen eigenen Gefühlen ist, desto klarer spürt man auch, das will ich nicht. Desto klarer kann man Grenzen setzen. Desto leichter fällt es einem aber auch oft, einfach mal zu sagen, hier mache ich einen Kompromiss oder das verstehe ich, hier habe ich mal Mitgefühl oder Empathie für den anderen. Also desto besser kann ich in Kommunikation gehen mit anderen und umso lebendiger fühlt sich das Leben an und umso mehr Spaß macht dann auch der Job und umso erfüllter wird mein Leben.
Super Schlusswort. Schönen Dank, Frau Stahl. Wem das nicht reicht, was ihr jetzt hier gehört habt, der kann sich natürlich gerne die Literatur von Frau Stahl aneignen. Das hilft bestimmt nochmal weiter. Und Ihnen danke ich nochmal, Frau Stahl, und alles Gute. Bis denne. Ciao.
Danke Ihnen auch.